Heute aber zurück zu einem Text, der uns gegeben ist für den dritten Advent. Und den will ich lesen aus dem Jesaja 40, der klang schon an. Und ihr müsst immer mit mir ein bisschen umherziehen durch die Bibel, durch die Zeiten der Bibel. Da lade ich alle dazu ein. Und da steht Jesaja 40, Vers 1 und folgende. Und zwar muss man das, ich erkläre es nachher auch ein bisschen auf dem Hintergrund dessen verstehen, was vorher steht. Aber hier steht, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr der Stadt, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch, also das bedeutet hier Menschen, gell? Also alles Lebende und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Jetzt kommt eine Stimme, die erscheint bei Jesaja. Das war ja so ein gewaltiger Prophet, Jesaja. Der hat ja 40 Jahre geweissagt, 40 Jahre Prophet und hat die Könige nicht verschont. Es kommt eine Stimme, er spricht, eine Stimme, predige. Und ich sprach Jesaja, was soll ich predigen? Die Antwort war, alles Fleisch ist Gras, alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Ein Text 2000 und je nachdem 600 bis 400 Jahre zurück. Es ist gut, dass wir das jüdische Testament haben. Wir nennen es Altes Testament, aber für die Juden ist es das ihr Testament, gell? Ihr Überbleibsel aus dieser Zeit. In diesem Alten Testament steckt so viel Wirklichkeit drin. So viel an Leben, wie das Leben ist, das ist unbeschreiblich. Also wer wissen will, wie das Leben ist, und zwar auch heute noch, das kann man 1:1 übertragen, wenn man mal die äußeren Umstände ein bisschen überträgt, 1:1. Da wird nichts beschönigt. Es ist aber auch so viel an Glauben drin, und wie man Glauben lebt und was Glaube nicht ist, steht auch drin. Wie man den Glauben vielleicht nicht mit Erfolg leben kann. Es ist so viel von Gott drin. Wie Gott ist. Es ist voller Leben und Poesie. Hört mal diesen Vers. Und nähme ich Flügel der Morgenröte und flöge bis ans äußerste Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen. Das ist, liebe Gemeinde, Hochsprache. Das ist nicht irgendwie Werbesprache oder Sprache vom Alltag, von der Straße. Das ist Hochsprache. Poesie hinter der Wirklichkeit steht. Übrigens kann Poesie sowieso, das kann ich euch nur aus eigenem Empfinden so sagen, Poesie steckt in drückt in wenigen sehr gekonnt gestellten Worten das aus, was vielleicht man in eigenen Worten nicht mehr fassen kann. Und das ist so schön. Ich kann euch das nur empfehlen. Also guckt euch gute Gedichte an. In der Bibel finden wir das ja auch. Dann ist Weisheit im Alten Testament. Sprüche 16, Vers 1. Weisheit. Sprüche sind Weisheit, gell? Der Mensch denkt über vieles nach und macht sich seine Pläne. Das letzte Wort hat Gott. Stimmt auch. Das Alte Testament ist einzigartig. Es ist lesenswert, nachdenkenswert. Es lehrt uns alles Wichtige im Leben, sagt auch später Paulus im 2. Timotheusbrief, dass es Nütze ist zur Lehre, Unterweisung und zur Gerechtigkeit und wie man leben soll. Woher kommen wir? Wer wirbt um unser Herz? Wer ringt um uns? Steht auch dort drin. Es geht um Gott, um Grundregeln, um Gebote, auch Krieg und Leid und Hoffnung. Und einiges verstehen wir nicht, weil es eben alt ist und weil wir die Denkvoraussetzungen im Orient nicht verstehen, heute noch nicht. Der Orientale denkt anders als wir. Das können wir nicht vergleichen. Und trotzdem spricht es deutlich zu uns, auch in Jesaja 40. Ich will aber, bevor ich Jesaja 40 anpacke oder einiges dazu sagen möchte, möchte ich mal die Folie nennen, auf der Jesaja 40 eigentlich liegt. Also hier steht ja, tröstet, tröstet, wen kann man trösten, gell? Eigentlich ist der nur für Trost empfänglich, der vorher geweint hat, der vorher Leid hatte, der richtig unter seiner Not gequält war. In den ersten Kapiteln, also 39 Kapitel vorher, die wurden geschrieben in vielen Jahren, vielleicht in 30 Jahren vielleicht, in 39 Kapitel, in diesen Kapiteln Jesajas geht es ganz viel um Gottes Gerichtsansage über Länder, über alle Länder, oder damals bekannten Länder dieser Welt. Er hätte auch einiges gesagt, hätte er gesagt, heute über Russland, über Amerika hätte er auch was gesagt, über Griechenland, auch über Deutschland, also alle waren irgendwie dran. Gell? Zum Beispiel Kapitel 15, Vers 1, nur so ein Ding, da gibt es so ein Land, das hieß Moab. Gut, ist vergangen, aber gab es. Das sagt Gott über die Moabiter. In einer einzigen Nacht werden Ar und Kir, das waren Städte, gestürmt. In einer einzigen Nacht werden sie vernichtet. Und es geht um die Gräuel, die sich Israel leistet. Und dann wird gesagt, aber ich werde auch gegen dich kommen. 17, Vers 9, Jesaja 17, Vers 9. Auch das Nordreich steht dort. Das Nordreich von Israel wird seine starken Befestigungen verlieren. Nordreich, das war die Teilung. Ost- und Westdeutschland, das war das Süd- und Nordreich in Israel. Da wird gesagt, ihr werdet eure Befestigungen verlieren. Zack, sagt Gott voraus. Und das tritt auch so ein. Es ist mir jetzt aber nicht möglich, ich hätte Lust, aber nicht möglich, alle roten Fäden aufzuzeigen, die sich im ersten Teil des Buches hindurchziehen. Das wäre spannend. Aber auf jeden Fall spricht dieses Buch im ersten Teil bis 39 über das Unglück, das trifft, das Gott auch ansagt. Und er sagt es ja nicht ohne eine große Träne im Auge, aber er sagt es deutlich an und warnt, Jesaja 28, Vers 22, denn ich weiß von Gott, unserem Herrn, dass er fest entschlossen ist, das ganze Land zu verwüsten, Leute von Jerusalem. Also Gott gibt sich alle Mühe durch Jesaja und übrigens auch, es gab noch Parallelpropheten, die auch, die damals auch prophezeiten, aber Jesaja war sozusagen der Königsprophet, also der sich hat sich auch in Könige getraut. Gell? Gott gibt sich alle Mühe, durch Jesaja und andere aufzuzeigen, tut Buße und kehrt um, ihr irrt euch. Ihr irrt euch an entscheidender Stelle. Jesaja 29, Vers 13. Dieses Volk gibt vor, mich zu ehren, doch sie tun es mit den Lippen, mit einem Herzen, wo sie nicht dabei sind. Ihre Frömmigkeit beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Ich möchte das mal so zusammenfassen. Für mich ein Punkt. Diese Menschen waren sich und sind es auch, was hier heute vor unseren Augen stehen, sich selbst gerecht. Sie waren sich selbst gerecht. Mein erster Punkt lautet, Advent, auch der dritte Advent heute, wegen dem Text, hat ganz viel mit Umkehr zu tun. Advent hat mit Umkehr zu tun. Liebe Gemeinde, damit rechnet man nicht, oder? Dass das so auch Thema ist. Nicht nur macht hoch die Tür macht weit, sondern auch, ihr seid mit dem Herzen nicht bei mir. Ihr macht euch eure Wege, die euch gefallen, ohne mich. Wer sich auf Vorschriften verlässt, die andere Leute erlassen haben, auf äußeres Tun, um Gott zu gefallen oder vor Gott seine Ruhe zu haben. Ich habe meine Mauer, ich habe meine Dinge so eingerichtet, ich habe vor Gott meine Ruhe, gell? Dafür wird hier ein Bild gebraucht, wenn man sich so zurücklehnt und sagt, ja, ich habe mir es eingerichtet. Jesaja 30, Vers 12, da steht ein schönes Bild. Dann gleicht ihr einer hohen Mauer, die einen Riss bekommen hat. Er wird immer größer und tiefer, bis die Mauer plötzlich zusammenbricht. Habe ich mir so vorgestellt, eine Mauer vielleicht, Stadtmauer, 6, 7, 8 Meter hoch. Möchte das gerne mal so stehen lassen, dieses schöne Bild. Ich frage mich, wie sieht die Mauer, ich will es mir übertragen sagen, denn hier ist die Übertragung gemeint, wie sieht denn die Mauer deines und meines Lebens aus? Also es war eine positive Mauer, die uns umgibt, die uns schützt, die uns Sicherheit gibt. Aber die Mauer hat hier eben einen tiefen Sinn. Aber Selbstgerechtigkeit, also ich weiß, was richtig ist, ich sage Gott, so mache ich das. Selbstgerechtigkeit fügt gewaltige Risse in diese Mauer hinein. Die sind erst ganz fein, dann werden sie immer größer, bis sie einstürzt. Welch ein Bild! Ich habe noch nie eine Mauer einstürzen sehen, weil sie einen Riss hat. Das muss unglaublich sein. Aber manchmal werden ja Ziegelsteintürme, also gemauerte Ziegelsteintürme, gesprengt. Hohe Kamine. Die stürzen dann in sich zusammen, wenn das geschickt gemacht ist. Und überall Staub wirbelt auf, gell? Und man schaut hin und nichts mehr steht da. Es gibt Menschen, die haben diesen Turm 80 Jahre gesehen und schauen hin und sagen, weg. Einfach weg. Zusammengestürzt. Natürlich mit Absicht, oft jedenfalls gesprengt, aber manchmal auch verstürzt so ein Turm auch von sich ein. Jetzt ist er weg. Könnt ihr euch das vorstellen? Er ist nicht mehr da. Da habe ich mein Leben lang drauf geschaut. Der ist weg. Und das Bild ist hier gebraucht. Die Mauer, die alles gut macht und die uns schützen soll, die hat einen Riss bekommen und stürzt zusammen. Jetzt ist er weg. Ich bin einer gewissen größeren Firma in Winnenden dankbar, dass sie den Kamin eines ehemaligen Dachziegelwerkes hat stehen lassen. Zwar einen Kopf kürzer gemacht, aber er steht noch. Und das will ich nur mal sagen. Wenn wir es mal weiter sagen könnten, diese Firma, das finde ich richtig schön. So ein schönes Zeichen. Ich bin nämlich Ziegelstein-Fan, gell? Aber wie gesagt, manchmal stürzt sowas ein. Könnte es sein, liebe Gemeindeglieder und Freunde, die ihr da seid heute Morgen, dass wir über Jahre auch hier in der Gemeinde mit dieser Gerechtigkeit zu tun haben, die wir uns selbst geschaffen haben? Ich habe mich das sehr ernsthaft gefragt und ich habe mich, wie immer oder wie ich jedenfalls meine Gewohnheit habe, erstmal selbst gefragt. Was ist bei mir? Welche Risse hat vielleicht meine Mauer? Habe ich Regeln aufgestellt? Ja, da gibt es schon Regeln, wo ich denke, so muss es sein oder so soll Gott sein. So muss man es machen. Oder das ist mein Platz und das ist dein Platz und das ist immer so gewesen. Und den habe ich mir erobert und das war so, das ist so mein Platz im Leben und den muss Gott mir auch lassen und so weiter. Oder vielleicht sagt man auch, also mit dem Menschen kann ich nicht mehr. Dem kann ich nimmer, gell? Können Sie es ein bisschen noch karikieren, aber ich tue es nicht, weil es so ernst ist, gell? Ich kann mit dem nicht mehr. Da ist so viel vorgefallen, ich weiß genau, was ich von dem oder derjenigen zu erwarten habe. Ich weiß es jetzt sicher, gell? Beispiel. Einem Bauern ist seine Axt abhanden gekommen. Axt, gell, zum Holzspalten. Sie ist einfach weg und er braucht sie doch so dringend, denn es ist ja auch Winterzeit zum Holzmachen. Er sagte seinem Nachbarn und der entgegnet, also man munkelt, dass der Sohn des Köhlers hier aus dem Ort, der Sohn des Köhlers, vor dem ist nicht sicher. Gell? Und der Bauer, als er diesen Sohn nächsten Tag sieht, da merkt er, der hat ganz den Blick eines Axtdiebes, gell? Und hat auch den Gang eines Axtdiebes. Geht genau wie einer, der Äxte stiehlt, gell? Beim nächsten Treffen hört er auch, wie er redet. Er spricht wie ein Axtdieb. Er ist sich ganz sicher, gell? Jetzt ist er ganz sicher. Er ist ein räudiger Axtstehler. So ist er ganz sicher. Irrtum ist ausgeschlossen. Jetzt habe ich ihn, gell? Und dann dreht er sich um und sieht seine Axt in der dunklen Ecke seines Schuppens stehen, gell? Wo er sie selbst nicht gesucht hat, aber wohl auch selbst hingestellt hat, gell? Hat dort aber einfach noch nicht gesucht, weil es eben dunkel war in der Ecke. Oh ja, er nimmt sie hoch und sagt, es ist meine Axt, gell? Er ist sich selbst auf den Leim gegangen. Als er den Sohn des Köhlers nächsten Tag wieder sieht, hat dieser einen ganz normalen Gang, gell? Wie ein ganz normaler Mensch. Und der Blick ist wie eines normalen Jugendlichen. Und er spricht wie ein ganz normaler Mensch aus seinem Dorf, gell? Und das ist so, wisst ihr, das Tor, wie man sich selbst gerecht sein kann, gell? Spürt ihr das? Das ist so das Anfangstor. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wer schuldig ist. Ich habe das in mir drin. Ich kenne die Maßstäbe. Dumm, sehr dumm, dass ich das eben im Spiegel nicht so sehen kann. Wenn ich mich im Spiegel anschaue, sehe ich eben nicht mein Herz so sehr, dass es da keinen Spiegel gibt. Aber so eine Axt in der Ecke, in der Dunklen, das ist schon, kennt ihr das auch? Man fällt über Schuhe auf der Treppe, gell? Stehen auf der Treppe des Hauses, wo wir wohnen, stehen Schuhe. Man fällt über die Schuhe, hagelt drüber, stößt sich den Kopf und schimpft. Wer war das wieder? Mein Mann wahrscheinlich, gell? Wenn man drüber hagelt, weil man sie selbst dahingestellt hat, gell? Dann bleibt man ganz leise. Obwohl der Kopf blutet auch, gell? Man klebt sich ein Pflaster drüber und als ob nichts gewesen wäre, gell? Weil ich war es ja selbst. Kennt ihr das? Ich bin genauso. Sehr unterschiedliche Maßstäbe, richtig? Zwischen mir, wenn ich es war, und dem anderen, der es vielleicht hat stehen lassen, gell? Sehr unterschiedliche Maßstäbe. Und das ist so ein Tor, wo ich finde, das führt dazu, dass wir sagen, ja, ich weiß es. Ich weiß es noch viel mehr, aber es könnte sein, dass es hier losgeht, dass wir irgendwo uns so in Kästen einrichten und sagen, du bist immer der, der Schuhe stehen lässt. Und du bist immer der, der die Dinge, sagst du mir wirklich die Wahrheit? Also ich weiß es. Die Frage ist nur, wie gerecht macht mich das? Ich erhebe mich immer mehr zu einem, der alles weiß und der alles richtig sagt und der weiß, wie die Welt funktioniert. Urteile, die ich mir erarbeitet habe, wer ist recht oder unrecht? Mit wem kann ich reden, mit wem nicht mehr? Ich behaupte, dass wir davon auch als langjährige Christen nicht frei sind. Manchmal hat jemand ein Problem mit mir. Das darf man auch ruhig haben. Das ist gut so, das muss man auch mal haben. Aber weil man eben genau dies und das erlebt hat miteinander, sagt man, ich habe es genau gewusst, das ist jetzt typisch, das bist so typisch du jetzt an der Stelle. Ja, sage ich, das ist schon so, okay. Und das, ja siehst du, das habe ich immer schon gewusst. Ja gut, ist okay, macht mir, denk darüber nach, ist gut. Aber ich dachte, was ich oft dachte, aber was ich nicht wahrhaben wollte, ist Folgendes, dass es nicht nur mit mir so ist. Ich glaube, wenn wir unter uns schauen würden, was ich lange nicht wahrhaben wollte, aber ich glaube, dass es bei etlichen anderen in unserer Gemeinschaft, die ist ja auch sehr offen nach außen, sind viele Freunde und alle sind, wir sind alle da, dass es auch zwischen uns so ist, dass wir uns verhakt haben mit dem anderen. Vor 2 Jahren, vor 2 Monaten, vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, dass man sagt, seitdem bin ich mir im Innersten, und ich weiß, was Innerstes ist, das ist ganz tief da drin, wo ich keinen ranlasse, da bin ich nicht mehr grün. Ich bin nicht mehr grün. Damals ist das vorgefallen. Da hast du das gesagt und dann habe ich gesagt und hast du gesagt und jetzt bin ich nicht mehr grün mit dir. Und das ist gefährlich. Und das ist auch so ein Tor. Ich sage nicht, dass es Selbstgerechtigkeit ist, aber es ist so ein Tor, wo wir uns verstecken und sagen, meine Mauer, lass mich mal, der andere geht schon wie ein Axt. Nee, das war jetzt wirklich Spaß, gell? Also das, bitte nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, gell? Es geht ein Riss durch diese Mauer meines Lebens. Es ist gefährlich. Gell? Es ist gefährlich. Weil, warum ist es gefährlich? Weil ich mein Herz, meine Kraft, meine Herzenskraft oder meine Lebenskraft, ich verbrate sie, ich verbrauche sie mit Äußerlichkeiten. Bin aber nicht letztlich bei Gott. Das steht im Jesaja 1 bis 39. Dass ihr Dinge tut ohne Gott, obwohl es eigentlich vielleicht mit Gott tun wolltet, aber ihr habt euch für was anderes entschieden. Gell? Ich habe das Thema lange ausgeblendet. Dieses Thema, bin ich mir selbst gerecht vor Gott? Aber ich glaube, es ist mal sehr erwähnenswert hier. Adventsgottesdienstbesucher, ihr Lieben, heute Morgen, vielleicht haben wir einiges zu regeln. Vielleicht spürst du, ja, da ist schon was dran. Ich muss was mit mir regeln. Oder vielleicht mit anderen. Einigen weniger, mit anderen mehr, weiß ich nicht. Da ist sich jeder selbst vor Gott verantwortlich und es geht auch mich überhaupt nichts an. Wir werden ja im Februar 3 Wochen haben, wo wir Gott in besonderer Weise begegnen möchten. Also wo wir hier die Gemeinde, alle die Aktivitäten ruhen lassen und uns hier dann im Gemeindehaus treffen und Zeiten der Stille haben, auch des Gebetes und auch des Lobpreises haben, aber wo wir Gott in besonderer Weise suchen wollen, wo wir auch zurückschauen wollen und sagen, was war denn vielleicht in diesen Jahren oder Jahrzehnten oder was, auf was wir zurückgucken können, was war denn vielleicht auch, wo wir sagen müssen, da muss ich umkehren. Oder da darf ich nach vorne gucken und mich endlich frei machen von den Dingen. Also wir wollen Gott in besonderer Weise begegnen. Und glaubt mir, wer sich Gott aussetzt, seinem Licht, und das bin ich ganz Pastor, das sage ich euch deutlich, wer sich Gott und seinem Licht aussetzt, da kommen die Dinge ans Licht. Und das ist eine schöne Sache. Das ist gut so, weil nämlich ich oft gefesselt bin in dem, was in mir ist und meine Regeln und meine, was ich über andere Menschen weiß und so. Aber das taugt oft nicht. Manchmal ist es gut, aber manchmal ist es auch sehr hinderlich, weil es mich auf Abwege bringt. Weil ich meine eigene Gerechtigkeit gebastelt habe. Ja? Es geht hier um mein Herz. Es geht um deine und meine Sehnsucht. Es geht um meinen und deinen Glauben und meine Hoffnung und deinen Glauben. Ich blockiere mich oder ich bin ganz frei. Und manchmal ist eine Befreiung sehr notwendig. Wenn man sagt, Schluss jetzt, ich werde dieses Ding kappen und die Mauer werde ich einstürzen lassen und eine andere Mauer aufbauen. Meine Mauer, die wieder gut ist vielleicht. Vielleicht kommst du in dieselbe Spur und sagst, ja, das ist schon so. Meine Selbstgerechtigkeit ist in meinen Beziehungen oder wo auch immer. Wir feiern ja heute das Abendmahl nach der Predigt. Weshalb? Weil ich denke, dass wir noch einmal einige auch Augenblicke der Stille, die wir uns immer nehmen, haben, um das nochmal zu bedenken. Dass das Wort Gottes uns prüfen kann oder wir uns selbst prüfen können. Wo stehen wir? Jeder sich selbst prüft, steht dort. Und wenn du denkst, da gibt es etwas in mir, das gehört mal aufgeräumt, dann räume es auf. Vielleicht sagst du, okay, ich fange jetzt heute Morgen mal an und lieber Gott, aber ich mache nachher noch weiter. Heute Nachmittag habe ich noch Zeit und morgen kommt der Alltag, aber heute werde ich es noch machen, ich werde aufräumen und dann ist es gut, dann mache ich es so. Und wenn du aber auch vielleicht, neulich in einem Gottesdienst, wo auch Abendmahl gefeiert wurde und wo ich gespürt habe, ich bin noch nicht klar mit der Sache, die dort heute gepredigt wurde. Ich werde nicht zum Abendmahl gehen, ich habe es auch nicht gemacht. Das betraf eine ethische Sache, die ich regeln muss, also einfach etwas, wo ich mal für mich klarkriegen musste und bin nicht zum Abendmahl gegangen. Wenn jemand sagt, nee, das muss ich regeln, ich werde nicht zum Abendmahl gehen, dann ist das völlig okay. Also ich habe nicht gesagt, komm nicht. Ich habe nur gesagt, überlege es. Und wenn du sagst, ich muss was regeln vorher, dann hab die Freiheit. Ich habe sie jedenfalls für mich gehabt an dem Punkt und hinterher hat sie das auch gelöst, ganz fast ohne mein Zutun sogar. Fast zufällig hat Gott mir da etwas in den Weg gelegt, wo ich das lösen konnte für mich. Ging um was völlig anderes in einem ganz anderen Teil der Welt sozusagen auch. Aber also sei einfach mal frei heute Morgen vor Gott zu sein und zu sagen, hey, das ist wichtig. Und der Advent soll nicht nur mich in Aktivitäten stürzen, sondern ich gehe nochmal in mich und guck, wo stehe ich. Und dann kommst du gerne zum Abendmahl. Oder du sagst, ich muss das einfach mal auch vorüberziehen lassen. Sei du selbst vor Gott. Bitte, sieh den Balken in deinem Auge, nicht den Splitter im Auge des Nächsten. Und das ist befreiend, weil wenn der mal rauskäme bei uns, dieser große Balken, dann sehe ich wieder klar. Dann sehe ich die Dinge, wie sie sind. Und es geht ausschließlich um dich und mich, ohne Wenn und Aber. Deswegen, ein erster Punkt war, Advent hat viel mit Umkehr zu tun. Auf dieser Folie, die hier im Buch Jesaja steht, auf der Folie 1 bis 39 Kapitel, gibt es einen zweiten Punkt. Den habe ich gelesen, aber Gott redet freundlich mit uns. Gell? Tröstet mein Volk, ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, ihr habt nun genug gelitten, eure Schuld ist beglichen. Ihr müsst jetzt wissen, dieser Text ist entstanden, jedenfalls was wir heute wissen darüber, ist entstanden 150 Jahre nach Jesaja, später. Oder er hat es vorausgesehen, da streiten die Bibelgelehrten sich. Auf jeden Fall meint dieser Text 150 Jahre später, und zwar als sozusagen die Gefangenschaft Jerusalems, die waren ja gefangen geführt nach Babylon und saßen da an den Wassern und weinten. Warum sind wir in die Gefangenschaft gekommen? Und jetzt sagt Jesaja, eure Gefangenschaft endet. Es wird zu Ende gehen. Ihr werdet Kyros berufen, werden sogar Namen genannt. Kyros wird euch zurücklassen in euer Land. Und hier ist das Erste, das ist ein unglaubliches Trostwort. Tröstet mein Volk, die Gefangenschaft geht zu Ende. Das war so, das ist die Folie hier, auf der hier gesprochen wird. Gott spricht euch Trost zu. Gell? Versteht ihr, aber so ein Wort kann man ja erst hören, wenn man auch eigentlich unter einem Zustand leiden muss, wo kein Trost mehr ist. Gell? Und dem eigenen Tun, dem eigenen Sein, dem, was von Gott auch vielleicht wir als sehr schwierig empfinden, wenn wir Reue erleben, wenn wir sagen, es tut mir leid, ich ziehe meine Konsequenzen daraus. Für mich, wie konnte das passieren? All die Jahre, all die Stunden und all die Wochen, wo mein Herz so hart sein konnte, wie konnte ich nur, oh Gott? Das steht hier drin. Gell? Aber an dieser Stelle sagt uns die Bibel, Gott will uns wieder trösten, freundlich reden, aufbauen. Ja, er will selbst kommen. Vers 3, hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn, Gott, einen Weg durch die Wüste, denn der Herr wird kommen in seiner Macht und Hoheit. Ich weiß sehr wohl, dass hier noch viel mehr prophetisch gemeint ist, wie ich heute Morgen hier anführe, das ist mir schon klar. Aber eben auch dies, das steht aber eben auch dort, uns zur Lehre und zur Weisheit. Wenn Gott zu uns kommen soll, dann gilt es aufzuräumen. Also wenn ich Besuch bekomme, dann versuche ich immer noch aufzuräumen. Dann fällt mir dies und was ist mir lange nicht aufgefallen, aber dann denke ich, da noch und dies und jenes. Gell? Und wenn ich eine Putzfrau hätte, ich habe keine Putzfrau, dann würde ich noch vorher putzen, dass die nicht denkt, so sieht es bei dem aus. Gell? Versteht ihr? Also es gilt aufzuräumen, wenn die Putzfrau kommt. Es gilt aufzuräumen, wenn Besuch kommt. Es gilt aufzuräumen, wenn Gott kommt. Gell? Und es gilt auch Tadel auszuhalten. Es gilt, die Bibel sagt dazu Strafe, aber ich will das mal erklären. Gott ist nicht der Lehrer, vielleicht den wir früher hatten, der mit der Knute noch, weiß nicht, wer den Lehrer noch hatte, der straft. Das ist nicht das Bild, das die Bibel hat, sondern ich bin noch auf der Suche, was es genau meint. Aber eine große Entdeckung, 3/4 aller Stellen, die über Gottes, sage ich mal, Strafe reden, meinen eine Tat-Ergehen-Folge. Ich tue etwas und ich ernte, was ich gesät habe. Wie ich in den Wald reinschreie, so kommst du zurück. Wie ich am anderen handle, so kriege ich es wieder ab. Und das muss ich dann aushalten. Und auch im Endgericht, vieles von dem, was steht, könnt ihr nachlesen, Offenbarung 22, 23, 24, vom großen Weltgericht. Und sie wurden nach ihren Taten gerichtet. Das kann sehr wohl meinen, dass Gott einfach zulässt, dass wir das, was wir getan haben, auch einfach sozusagen dann ernten. Gell? Wenn man nicht geholfen hat, erntet man und sagt, wieso habe ich den Menschen nicht geholfen? Wieso nicht? Wenn ich jemanden übervorteilt habe, dann ernte ich die Frucht, dass Gott zulässt, was ich gesät habe, muss ich auch ernten. Und das ist in vielen Bibelstellen, die kann ich belegen, in vielen Bibelstellen der Fall. Nicht in allen, da bin ich noch fragend, aber in vielen Bibelstellen ist es eine Tatergehenfolge, dass ich einfach ernte. Und hier wird das Land Israel weggeführt, also das Volk weggeführt aus dem Lande, weil Gott sagt, euer Land trägt euch nicht mehr, gell? Und also das ist die, nochmal, darum geht es hier. Aber dann kommt der Schmerz, wenn wir ernten oder wenn wir ernten, was wir gesät haben. Aber Gott sagt auch, tröstet mein Volk, tröstet diesen und jenen, dich und mich, tröstet alle. Geht umher und sagt, redet freundlich, ich will wieder bei dir wohnen, gell? Auch hier gilt es, Gott kann nicht bei uns wohnen, wenn wir uns selbst recht schaffen. Warum? Wisst ihr, der Römerbrief beginnt so, Römer 1, Vers 16. Denn im Evangelium von Jesus Christus wird die Gerechtigkeit offenbart, die vor Gott gilt. Welche kommt aus dem Glauben? Also die Gerechtigkeit, die wir haben vor Gott, die uns wirklich weiterbringt, ist die, die Gott schenkt, nicht die wir aufgebaut haben. Das widerspricht sich. Kommt allein aus dem Glauben, sagt er. Und wer nicht glaubt, der ist nicht gerecht. Und wer sich selbst Gerechtigkeit schafft, der glaubt nicht an der Stelle, muss ich euch meinem Herzen vorhalten, das tut mir selber weh. Aber ohne Herzensvertrauen kann Gott nicht bei uns wohnen. Kann er uns nicht seine Gerechtigkeit schenken, die Christus erworben hat. Das steht im Römerbrief. Und das ist die Wahrheit, gell? Ich will so schließen. Ich habe so einen Text gefunden, ich lese ihn einfach vor, weil er schön ist und weil er uns vielleicht mit an die Hand nehmen kann zum Schluss. Der lautet so. Alle Wege in Gottes Schöpfung scheinen Umwege zu sein. Riesige Berge versperren den Weg und abgrundtiefe Schluchten müssen weit umgangen werden. Die Flüsse schlängeln sich in zahlreichen Windungen durchs Land, bis sie irgendwo einmünden. Wege führen im Unwegsamen vorbei zum Ziel. Meere trennen Kontinente und Schiffe umfahren ganze Erdteile, um mit ihrer Fracht anzukommen. In Gottes Schöpfung ist nichts gerade oder rechteckig, nichts glatt oder eben, nicht der kürzeste Weg ist der einfachste. Wenn der Mensch durch Eingriffe in die Natur etwas begradigen will und verkürzen, ebnen und glätten, vereinfacht und verändern, hat er oft Schaden angerichtet. Ist es nicht im menschlichen Leben gleich? Auch hier gibt es Berge und Schwierigkeiten, Abgründe, Tiefen und Gefahren, Meere von Chaos und Unberechenbarkeit. vielfach gewundene Lebensströme, lauter krumme Wege mit Hindernissen, Widrigkeiten, Herausforderungen, Bedrohungen und Fragen, das ganze Leben mit seinen Höhen und Tiefen, Proben und Gefahren scheint ein einziger Umweg zu sein. Oft träumen viele von einem glatten, ebenen, direkten, einfachen Leben, bis wir erkennen, dass es kein Leben mehr ist, sondern ein künstliches Gebilde, ohne Sinn und Spannung, ohne Wirkung und Wahrheit, ohne Schuld und Vergebung, kein Reden und kein Wachsen. Was wir in unserem Leben Umwege nennen, Schuld, Versagen, sind von Gott her Reifungs- und Segenswege, können Segenswege werden. Die Güte Gottes lässt uns erkennen und umkehren. Soweit dieser Text. Da ist ganz viel Wahrheit drin, gell? Und ich will so schließen. Tröstet, tröstet mein Volk. Das ist der Adventsruf heute Morgen am dritten Advent an uns. Und ich sage einfach, lass dich trösten. Frag, wo stehst du? Was ist der Riss in deiner Mauer, in meiner Mauer? Und jeder darf sich jetzt schon sagen, ich darf mich auch trösten lassen. Ganz sicher. Gott tröstet immer. Und die Überschrift war ja, Matthias hat es gesagt, dass Gottes Güte uns zur Umkehr leitet, gell? Dass Gott gütig ist und sagt, hey, ich bin auf deiner Seite. Das leitet uns zur Umkehr. Nicht, dass Gott irgendwas bedrohlich wäre. Er steht überhaupt nicht da, sondern Gottes Güte, dass er sagt, ich habe langen Mut mit dir. Ich habe Zeit mit dir, aber ich will, dass du umkehrst, gell? Also Gottes Güte leitet uns zur Umkehr. Lass dich trösten. Und wer getröstet ist, tröste bitte auch andere. Bitte. Das wäre so wichtig. Amen.